herzlich willkommen.
Dankeschön, danke. Schön, bei dir zu sein.
Ich freue mich total, dass wir jetzt die Zeit haben und ein bisschen quatschen können. Und unbedingt wollte ich mit dir sprechen und dich vorstellen. Aber jetzt frage ich mich, lasse ich dich kurz vorstellen oder fange ich an? Wie machen wir es? Also ich finde, das ist ja eine besondere Freundschaft, die wir haben. Die hat ja eigentlich ganz harmlos gestartet und hat sich dann entwickelt. Weißt du noch, wann wir uns das erste Mal gesehen haben?
Das müsste 2015 gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Aber so bei Jahreszahlen bin ich immer nicht so gut. Aber ich glaube, es war 2015.
Ja, super. 2015.
In deinem Laden in der Lüchner Straße.
In Berlin, genau. Ich weiß noch, mein erstes Bild von dir war auf jeden Fall in Fahrradklamotten. Du kamst in Fahrradklamotten mit Helm und allem. Wahrscheinlich hat es geregnet.
Das stimmt, ja. Ich fahre sehr gerne Fahrrad hier in Berlin. Nutze nicht so gern die öffentlichen.
Das ist noch so mein, wenn ich ganz zurückblicke, wenn ich da krame, das ist so mein erstes Bild. Genau. Und dann habe ich dir ein Brautkleid angefertigt. So fing's an. Wollen wir so starten, die Geschichte?
Ja, total gerne. Genau. Ich kam in deinen Laden auf der Suche nach einem Brautkleid und ich glaube, ich hatte tatsächlich schon einen Termin mit dir. Ich war vorher schon mal da und habe deine Angestellten getroffen und die haben gesagt, ja, da musst du einen Termin mit Anne machen. Das habe ich dann gemacht und ich erinnere mich, dass ich total überrascht war, dass du nicht so ein Püppchen warst, weil ich irgendwie so mit Brautkleidern ganz viel Romantik und Tüll und irgendwie was sehr Mädchenhaftes verbunden habe und fand das total super, dass du da nicht irgendwie so in einem kleinen Blümchenkleidchen standst, sondern mit weißen Sneakern, einer Hose, einem T-Shirt und halt der Frisur, die du hast. Und ungeschminkt und irgendwie gar nicht so, wie ich es erwartet habe von einem Brautkleidgeschäft, von einer Brautkleiddesignerin. Und fand das gleich sehr sympathisch und habe mich gleich sehr gut aufgehoben gefühlt bei dir. Auch weil ich nicht so das Gefühl hatte, hier geht's jetzt in erster Linie ums Business, sondern wir lernen uns erstmal als Menschen kennen. Das ist mir gleich aufgefallen, dass dir das auch wichtig war.
Ja, das stimmt. Das fand ich eigentlich immer oder immer noch so das Spannendste, denn zu wissen, da kommt jemand. Mal gucken, wer sie ist, mal gucken, was sie will, was sie so mitbringt und dieses einander kennenlernen, weil jeder hat ja viel im Gepäck. Und dann eben zu gucken von meiner Seite, okay, was braucht sie, wie kann ich helfen?
Ist ja für dich bestimmt auch total wichtig, irgendwie erstmal zu verstehen, was ist das für ein Mensch, der da vor mir steht? Was hat die auch für eine so Mentalität, für einen Charakter, um rauszufinden, welches Kleid passen könnte, oder? Weil so ein Kleid ist ja wahrscheinlich nicht immer nur Ausdruck von äußeren Dingen, die man vielleicht schon so mitbringt, sondern auch von was Innerem.
Total. Und ich finde, es endet im Kleid sozusagen, ja im Design, aber es fängt ja schon damit an, wie gehen wir miteinander um? Wie sprechen wir miteinander? Ne? Also ist jemand sehr, sehr schüchtern oder ist jemand so drauf los? Und das finde ich schon auch spannend. Wie kann man sich auf die Person einstellen und was für eine Art von Zusammenarbeit wird das? Weil es ist halt eine Zusammenarbeit. Also die Chemie muss irgendwie stimmen. So, also da braucht man irgendwie so eine Vertrauensbasis natürlich, ne? Und ja, und dann ist es eigentlich spannend rauszufinden, wie sprechen wir miteinander? Wie arbeiten wir miteinander? Wie viel erzählen wir voneinander? Das ist eigentlich spannend.
Total. Ganz anders natürlich als in einem Laden, wo man einfach Kleid von der Stange kauft.
Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, generell, wenn du zu jemandem gehst, der sein, sag ich mal, Produkt selber anfertigt, dann steckt ja viel von der Person mit drin in dem Produkt und aber auch in der Art und Weise, wie die Person ihr Business führt. Und ich glaube, das nimmt man halt einfach schnell wahr, wenn das authentisch ist, ja.
Ja, total. Und du bist natürlich 100% authentisch.
Naja, mal gucken. Ich hoffe. Genau, also so sind wir dann zueinander gekommen. Du hattest den Termin, wir haben uns kennengelernt und dann haben wir angefangen und ich weiß noch auf jeden Fall, dass ihr kamt manchmal zu zweit. Das weiß ich auch noch. Also du und dein Verlobter.
Ah ja.
Oder wart ihr nur am Anfang zur Zeit? Also auf jeden Fall weiß ich auch, dass ich ihn auch, er war auch mit im Laden und er war, weiß nicht, ob er ein oder zweimal dabei war. Das weiß ich nicht mehr, aber er war auf jeden Fall auch da, auch in Fahrradkleidung, weiß ich auch noch. Und dann weiß ich auch, ich habe auch irgendwann habe ich deine Mama kennengelernt, für die durfte ich auch ein Kleid machen und für dich, wir sind dann bei zwei Kleidern gelandet, eins fürs Standesamt und eins für die Zeremonie. Stimmt's?
Genau, ja, weil das an, genau, sind ja auch unterschiedliche Orte und die kirchliche Zeremonie war damals geplant in einer großen gotischen Kirche und da habe ich mir auch ein großes Kleid gewünscht und fürs Standesamt habe ich mir was eher ja, zurückhaltenderes gewünscht, genau.
Genau. Und ja, und dann ging das und dann haben wir uns, glaube ich, bei den Anproben haben wir uns einfach schon gut verstanden. Man merkt ja, mit wem man gerne quatscht. Also ich habe dann schon immer gewusst, so, ah, jetzt kommt die und die Anprobe. Und dann stieg dann manchmal so mehr die Anfreude, die Vorfreude als bei anderen Anproben, weil ich wusste, jetzt können wir über das und das Thema quatschen. Oder ich habe mich, so freue ich mich auch immer, wenn jemand kommt und zum Beispiel, keine Ahnung, Ärztin ist, ja. Und dann weiß ich so, cool, da kann ich Arztfragen stellen.
Ist dann die Frage, ob die Leute sich da so drüber freuen, aber oh nee, jetzt muss ich
Naja,
schon wieder arbeiten.
im
Nein, ich weiß,
Austausch
was du
kriegen sie
meinst.
auch von mir viele Infos.
Klar,
Das
klar.
ist immer ein Geben und Nehmen. Natürlich, man merkt ja auch, will jemand sprechen oder nicht, ne?
Ja.
Und dann haben wir, wie gesagt, dein Kleid gemacht und dann kamst du aber ein paar Tage, du weißt es wahrscheinlich genauer, vor deiner Hochzeit, nicht, ja, eigentlich zur Abholung. Du hast sie abgeholt, ne?
Genau, ja. Ich vermute mal, das war so eine Woche vorher. Und ich bin mit ganz schwerem Herzen und schlechtem Gewissen damals in den Laden gekommen, weil ich dir sagen musste, dass die Hochzeit nicht stattfindet. Und klar, ich das Kleid kaufen würde, so wie vereinbart, aber ich es nicht tragen würde. Und zudem, in dem Moment konnte ich mir auch nicht vorstellen, selbst wenn die Hochzeit zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden sollte oder mit einem anderen Mann später eine Hochzeit stattfinden sollte, dass ich das Kleid überhaupt jemals anziehen würde, weil das für mich einfach so belastet war durch das, was dazu geführt hat, dass ich die Hochzeit absagen musste.
Wollen wir schon spoilern?
Ja, können wir. Genau. Also, was ist passiert? Mein damaliger Verlobter hat mir 6 Wochen vor der Hochzeit einen Entwurf für einen Ehevertrag vorgelegt. Und damals war ich so in den Endzügen meines geisteswissenschaftlichen Studiums und ich war denkbar weit davon entfernt, mich mit Finanzen zu beschäftigen. Also Geld war mir nie wichtig, weil es einerseits irgendwie immer genug da war und ich auch zu dem Zeitpunkt noch von meiner Mutter finanziert wurde. Und ja, irgendwie immer wusste, okay, nächsten Monat kommt wieder Geld. Also ich war so sorglos irgendwie. Ich musste mir darum keine Gedanken machen. Ich hatte zwar auch schon bemerkt, dass ich nicht besonders gut mit Geld umgehen kann. Also dass es irgendwie immer alle ist und ich auch öfter mal ins sogenannte Minus rutsche. Aber trotzdem hat mich das nicht besorgt, weil ich ja wusste, es kommt immer was hinterher. Und dann kam also sozusagen zum ersten Mal so eine Erwachsenenaufgabe auf mich zu mit diesem Ehevertrag. Ja, ich musste mich jetzt auf eine erwachsene Art und Weise plötzlich um meine Finanzen kümmern.
Wie alt warst du da?
Da war ich 28, genau. Und also ich habe sehr lange sozusagen sehr behütet vor mich hingelebt. Und habe aber auch nie irgendwie darüber nachgedacht, dass es mir mal wichtig wäre, viel Geld zu verdienen oder so. Also es waren nicht so Prioritäten irgendwie in meinem Leben. Und habe mich in sehr linken Kreisen auch bewegt, wo das ja auch dann eher ein bisschen verpönt ist, sozusagen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also es ist eigentlich cool, immer pleite zu sein. Und ja, als Geisteswissenschaftlerin kann man natürlich auch nicht rechnen, habe ich mir selber auf jeden Fall immer so erzählt. Und insofern hat mich dieser Ehevertrag fachlich schon mal ganz kalt erwischt. Also ich war überhaupt nicht inhaltlich vorbereitet. Und ich fand es aber auch ein bisschen seltsam, das Timing. Also wir waren 1,5 Jahre verlobt und plötzlich 6 Wochen vor der Hochzeit fangen wir an, über so wichtige Dinge wie Geld zu sprechen. Das kam mir dann schon komisch vor. Und ich musste auch feststellen, dass ich den Inhalt dieses Ehevertrags gar nicht verstehen kann. Also ich kann mich noch an den Abend erinnern, wo ich dann alleine im Zimmer saß mit diesem Ehevertrag und den gelesen habe und dachte, okay, das ist auf jeden Fall, steckt da eine Menge Misstrauen drin. Das habe ich schon so, konnte ich so fühlen. Aber was genau da verhandelt werden soll, konnte ich nicht verstehen, weil ich mit Begriffen wie Zugewinnausgleich, Vorsorgeausgleich überhaupt nichts anfangen konnte. Was mich total überrascht hat, war, dass ich durch diesen Ehevertrag plötzlich Kenntnis erlangt habe von dem enormen Reichtum, über den mein damaliger Verlobter anscheinend verfügte. Also mir war klar, dass er jetzt nicht wenig Geld verdient, weil er Zahnarzt war, aber also er war nur wenig älter als ich und ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass es ja sowas wie Erbe gibt und Schenkungen und dass man vielleicht irgendwie auch als junger Mensch ja schon sehr reich sein kann, weil die Eltern eben gut vorgesorgt haben oder weil man selber was zurückgelegt hat. Also investieren war ein kompletter Fremdbegriff für mich damals. Und ich habe dann also gemerkt, okay, er hat einiges in Aktien, er hat einiges auf dem Konto, er hat einige Immobilien, das wusste ich alles gar nicht. Und das fand ich schon auch sehr seltsam, dass ich kurz davor war, jemanden zu heiraten und solche Sachen nicht wusste und habe mich gefragt, so, warum wurde mir das verheimlicht bisher? Das ist doch jetzt nichts, wofür man sich irgendwie schämt oder so. Offensichtlich
Aber
sollte ich davon ferngehalten werden.
hast du dich selber auch gefragt, warum hast du es nicht angesprochen oder warum habt ihr da nicht drüber gesprochen? Also hast du wirklich das Gefühl gehabt, das wurde dir verheimlicht oder ist dir aufgefallen, ah, es war einfach nie Thema?
Nee, ich hatte schon eher das Gefühl, dass mir das verheimlicht wurde, weil von meiner Seite aus gab es da nichts zu berichten. Er wusste, wie viel Geld ich im Monat zum Leben brauche, weil wir ja zusammengelebt haben und er wusste auch, woher das Geld kommt. Und ich glaube, ich habe auch kein Geheimnis draus gemacht, dass es als Geisteswissenschaftlerin jetzt nicht so die wahnsinnigen Einkommensaussichten gibt. So, das war schon irgendwie klar. Ich glaube, für mich war das einfach so ein unbeschriebenes Blatt. Also ich habe da nicht drüber nachgedacht, dass es so ein Reichtum im Hintergrund geben kann, weil das einfach in meiner Familie nicht vorkam. Also wäre jetzt nicht in Frage gekommen, dass ich irgendwie Millionen von irgendjemandem geerbt hätte oder so oder schon mal geschenkt bekommen hätte. Zu dem Zeitpunkt gab es auch keine eigenen Immobilien in meiner Familie. Meine Eltern haben nicht in Aktien investiert, zumindest nicht, dass ich da, also ich hab, wir haben darüber noch nicht gesprochen. Ich wusste das nicht. Aber das ist ja oft auch Zeichen dafür, dass es nicht gemacht wird, so.
Ja, stimmt.
Genau. Und genau, insofern gab es da von mir aus nichts zu besprechen, aber ich hatte dann das Gefühl, okay, von ihm aus hätte es da schon was gegeben. Ja, und ich bin dann mit diesem Ehevertrag und einem sehr unguten Bauchgefühl zu verschiedenen Anwältinnen gegangen, also ganz bewusst zu Frauen, habe mich beraten lassen, bin zu einer Finanzberatung gegangen, weil ich überhaupt erst mal wissen wollte, ja, was brauche ich denn so zum Leben, was brauche ich auch für Versicherungen, wie sieht es mit Altersvorsorge aus, also worum muss ich mich denn so kümmern, wenn ich jetzt erwachsen ins Berufsleben starte, um finanziell langfristig sicher zu sein und aber auch unabhängig von meinem Mann. Denn das hatte meine Mutter mir schon mitgegeben, dass es ganz, ganz wichtig ist, immer finanziell auf eigenen Füßen zu stehen. Und das war auf jeden Fall mein Plan. Und alle Bemühungen, die ich dann angestellt habe, führten zu der Erkenntnis, ich habe auch sehr viele Bücher gelesen zu dem Thema, dass dieser Ehevertrag absolut mich in hinterweltlerische Verhältnisse katapultieren sollte. Also in so eine 50er-Jahre-Ehe wo ich mich um Haushalt und Kinder kümmere, kein eigenes Geld verdiene oder maximal so ein bisschen dazu verdiene. Also das klassische Alleinernährer- oder Zuverdienermodell. Und jetzt kommt's aber, Plot-Twist, im Fall einer Scheidung eben nicht die Hälfte des Wohlstandes, den mein Mann dann dadurch, dass ich ihm den Rücken freigehalten habe, auch bekomme, sondern im Gegenteil keinen einzigen Cent bekommen soll, weil ich für diesen Wohlstand ja nichts beigetragen habe. Also ich habe ja kein Geld verdient, also soll ich am Ende kein Geld bekommen. Das war so die Logik. Also diese unbezahlte Arbeit, diese Care-Arbeit, war in dieser Logik dann auch tatsächlich nichts wert, weil sie kein Geld generiert hat. Also in sich schon ein sehr geschlossenes System, aber natürlich extrem frauenfeindlich, extrem elitär auch und versnobbt. Und für mich war sofort klar, das unterschreibe ich nicht. Also da, ich weiß noch, eine Anwältin hat gesagt, ja, da gehen sie dann mit einem Persilkoffer aus der Ehe, also diese kleinen Pappköfferchen, ja, wo ganz irgendwie, dann ist da so Waschmittel drin, also irgendwie was total Wertloses. Das war so der Spruch. Und ja, andere haben davon gesprochen, finanzieller Ruin und auf gar keinen Fall dürfen sie das unterschreiben. Also alle waren mega geschockt. Eine Anwältin hat mir sogar gesagt, sie können das schon unterschreiben, weil das so einseitig ist, dass es vor Gericht sowieso nicht standhalten würde. Und da habe ich aber gedacht, naja, aber letztendlich will man jemanden heiraten, der irgendwie auf der Basis mit einem zusammenleben möchte? Nee.
Das ist wie wenn man hochschwanger noch einen Ehevertrag unterschreibt, der ist dann auch nicht gültig. Kannte ich auch jemanden.
Genau.
Das war ganz, die meinte so, naja, da hat ihr denn sogar noch der Anwalt oder Notar gesagt, sie können hier einfach alles unterschreiben. Sie sind hochschwanger, letztendlich kann
ja
das alles sozusagen angefechtet werden.
Richtig, aber genau, mir war dann auch klar, so, wir müssen da auf jeden Fall mal drüber sprechen, wie ja, über Wertschätzung und wie wir Arbeit sehen und wie wir finanziell so durchs Leben gehen wollen.
Aber das ist dann alles innerhalb von 6 Wochen oder naja, 5 Wochen
ja,
passiert.
Genau, das war eine sehr intensive Zeit. Auf jeden Fall. Also ich habe pausenlos gelesen, hatte Beratungen, bin dann immer wieder zurückgekommen. Wir haben diskutiert und also es wurde dann deutlich, dass sehr viel Druck von seinem Elternhaus auf jeden Fall aufgebaut wurde. Aber er hat diesen Druck eben an mich weitergegeben und stand auch dahinter, die Vereinbarung so zu treffen, wie seine Eltern das wollten. Und genau, letztendlich habe ich dann gesagt, ja, das ist für mich, haben wir dann keine Beziehungsbasis mehr. Weil ich kann nicht mit jemandem zusammenleben, der mich als Frau nicht ernst nimmt, letztendlich auch in ihren Karrierebemühungen, ja, also dass mir gesagt wird, naja, wenn du eh wenig verdienst als Geisteswissenschaftlerin, dann kannst du es ja gleich ganz lassen. Das fand ich eben extrem ja, respektlos. Und ich habe auch gesagt, wenn wir uns da jetzt schon auf nichts einigen können, dann würde ja eine Scheidung nochmal der Horror, ja?
Ja, total.
Also dann wird es ja noch schlimmer, dann ist die Liebe weg und ich möchte auch nicht dieses Leben führen. Ich möchte nicht finanziell dazu gezwungen werden, mich um Haushalt und Kinder zu kümmern, sondern ich möchte mir jede Chance offen halten, mich beruflich auch zu entfalten, egal wie viel Geld dabei rumkommt. Ja, das war für mich tatsächlich auch primär gar nicht so wichtig, irgendwie mit meinem Beruf viel Geld zu verdienen. Aber ich wollte eben Dinge ausprobieren und mich da ja, selbst verwirklichen. Und wenn mein Partner nicht dahinter steht, dann möchte ich diese Beziehung nicht. Und dann habe ich tatsächlich 8 Tage vor der Hochzeit alles abgesagt. Also die Termine beim Standesamt, bei der Kirche. Ich habe alle Gäste einzeln angerufen, habe allen abgesagt, den Dienstleistern abgesagt, den Musikern, also einfach alles an einem Nachmittag. Und es hat sich in dem Moment so ein bisschen wie ja, so ein Scheitern angefühlt, aber ist sehr schnell auch umgeschlagen in, nee, ich habe das Richtige gemacht. Also es war einfach vernünftig, das jetzt zu machen. Und wir können ja, also zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich auch noch offen dafür, trotzdem weiter eine Beziehung zu führen. Ja. Einfach erstmal die Hochzeit abzusagen und zu sagen, nee, wir sind offensichtlich noch nicht so weit, diesen Schritt zusammen zu gehen. Aber ich hatte noch die Hoffnung quasi, dass man das irgendwie, ja, dass man sich da irgendwie annähern kann und auch Verständnis füreinander finden kann. Genau, und in dieser Situation bin ich dann zu dir gekommen und habe gesagt, Anne, ich hole jetzt das Kleid ab, aber es tut mir leid, ich werde es nicht tragen. Und habe mich sehr schlecht gefühlt, weil ich irgendwie mich so in dich hineinversetzt habe und gedacht habe, boah, die hat jetzt monatelang an diesem Kleid gearbeitet. Und wir haben uns so oft getroffen und es muss sich doch jetzt für sie wie Zeitverschwendung anfühlen, dass das Kleid nicht getragen wird, weil mir schon irgendwie auch klar war, dass es dir nicht nur ums Geld geht, also nicht nur darum, mit den Kleidern auch Geld zu verdienen, sondern darum, dass die auch mit Leben gefüllt werden. Also das habe ich so gefühlt damals und deswegen hatte ich so ein schlechtes Gewissen, als ich da zu dir in den Laden gekommen bin.
Ja, aber also so ist es halt manchmal. Ich mache das ja jetzt 20 Jahre und das ist einfach so. Und so wie du gesagt hast, manchmal ist es vielleicht einfach nicht der richtige Zeitpunkt zu heiraten und Paare bleiben trotzdem zusammen, obwohl sie die Hochzeit absagen. Es gibt auch Paare, die sich kurz davor trennen. Ich habe aber auch welche, Bräute gehabt, die auf dem Weg dahin gemerkt haben, eigentlich nein, aber sich nicht getraut haben, das abzusagen, sondern dann durchgezogen haben, geheiratet haben und dann sich ein Jahr später getrennt haben. Ich glaube, dass halt einfach diese Hochzeitsvorbereitungszeit sehr intensiv ist.
Ja.
Und klar, bei dir kam jetzt kam der Ehevertrag, dadurch kam es halt so Peng irgendwie auf den Tisch. Und was du gesagt hast, du hattest halt diese intensive Zeit, um dich damit auseinanderzusetzen. Das war ja echt, ja, schnell. Ja, und dann kommen halt manchmal einfach so Themen und man merkt, da muss man dran arbeiten. Und das, was du gerade gesagt hast, du warst ja bereit zu sagen, okay, vielleicht ist das ein Thema, was wir bearbeiten können und hast gar nicht die Beziehung gleich in Frage gestellt. Das ist ja auch immer, also manche Menschen sagen ja dann, okay, wenn das nicht geht, dann geht gar nichts mehr. Manche sind halt bereit zu sagen, und das finde ich ist auch eine Stärke, zu sagen, okay, der eine Punkt, der funktioniert jetzt gerade bei uns in unserer Beziehung nicht, aber wir wollen ja daran arbeiten. Ob es dann klappt oder nicht, ist ja nochmal ein anderes Thema, aber trotzdem erstmal zu sagen, okay, es gibt Punkte, an denen müssen wir arbeiten.
Ja, total. Naja, für mich war das auch damals einfach noch so also unglaublich einfach, dass ein junger Mensch so eine Beziehung führen möchte. Weil das wirklich für mich war das ein Konzept, was irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht meine Urgroßeltern gelebt haben, oder meine Großeltern. Aber für mich war das gar nicht denkbar in unserer Generation, dass sich noch jemand so eine Alleinverdiener-Ehe wünscht und dass es irgendeine Frau gibt, die sich darauf einlässt. Also für mich kam das wirklich völlig.
Aber ist denn sein Elternhaus genau so?
Nee, gar nicht. Beide Eltern sind berufstätig auch immer gewesen. Bei den Großeltern weiß ich es tatsächlich gar nicht. Aber ja, umso überraschender. Also waren auch beide ostsozialisiert. Das heißt, ich habe das auch von zu Hause mitbekommen, dass beide Eltern voll arbeiten und das total normal ist und jetzt auch die Geburt eines Kindes das nicht, also nicht bedeuten würde, dass die Frau jetzt nicht mehr arbeiten kann, weil man die Kinderbetreuung nicht organisiert kriegt oder so. Also das stand für mich nie zur Debatte, nicht zu arbeiten. Und ich war total geplättet davon und habe einfach die ganze Zeit auch gedacht, das kannst du doch nicht ernsthaft wollen. Irgendwann wird der Moment kommen, wo du das merkst, dass du das nicht willst. Aber der kam dann tatsächlich nicht. Und deswegen haben wir uns dann kurz später, also kurz darauf auch getrennt. Genau, aber das war, als ich zu dir kam, hatte ich sozusagen noch Hoffnung für die Beziehung. Es war mir natürlich trotzdem total unangenehm, allen absagen zu müssen, weil ich wusste, wie viel Arbeit von allen Seiten da reingeflossen war, diese Hochzeit vorzubereiten. Von Geld mal gar nicht zu sprechen. Also wir haben natürlich auch Tausende von Euro verloren durch diese Aktion. Aber ich wusste, wenn ich jetzt nicht gehe, wird es später noch viel, viel teurer für mich. Und insofern war das die richtige Entscheidung, die Reißleine zu ziehen. Das, was du mir eben gerade erzählt hast, dass es halt immer wieder vorkommt, auch in deiner Wahrnehmung, das hat mir damals total geholfen. Das hast du mir damals auch erzählt. Und ich glaube, es gibt viele Situationen, in denen man sich irgendwie schämt oder sich alleine fühlt, weil einfach nicht darüber gesprochen wird, dass es anderen auch so geht. Ja, also gerade wenn man sich schämt, dann behält man Dinge ja eher für sich. Und es hilft immer total zu wissen, ich bin nicht die Einzige und es liegt nicht an mir, sondern sowas passiert einfach, manchmal aus strukturellen Gründen, manchmal auch einfach aus Zufall. Also es geht anderen auch so. Und das war tatsächlich auch, hat mit dazu beigetragen, dass ich beschlossen habe, offen mit dieser Geschichte umzugehen, weil ich dachte, wie vielen Menschen kann ich helfen, wenn ich diese Geschichte erzähle? Vielleicht kann ich eben Frauen auch erreichen, die sagen, so wie du es eben erzählt hast, ich ziehe das jetzt durch, auch wenn es sich nicht richtig anfühlt. Also ich würde mir wünschen, dass keine Frau heiratet, wenn es sich nicht richtig anfühlt. Und deswegen habe ich auch ja mich entschlossen, diese Geschichte offen zu erzählen.
Ja, gut. Und wir sind dadurch ja auch, haben uns kennengelernt und wir sind halt in Kontakt geblieben.
Richtig, du hast damals zu mir gesagt, es gibt eine gute Sache an der ganzen Geschichte. Wir sind jetzt Freundinnen. Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment dachte, ah cool, sie hat es auch so empfunden wie ich. Weil vorhin hast du ja so geschildert, dass es so für dich manche Anproben gibt, auf die du dich dann irgendwie mehr freust, weil du merkst, du vibest irgendwie mit den Leuten. Und ich habe halt auch mit dir gewibed und man fragt sich ja dann aber immer, fühlt die andere das auch gerade so? Ist so ein bisschen so wie wenn man jemanden um Date fragen will.
Ja,
so.
Ja, genau.
Ist es überhaupt eine Möglichkeit? Und dann habe ich mich total gefreut, dass du es offensichtlich auch so empfunden hast. Ja.
Ja, und das war schön. Also wir haben eigentlich gar nicht wahnsinnig viel, aber wir haben einfach regelmäßig und haben dann halt auch so unseren Rhythmus gefunden und sind immer, ja, viel klassische Konzerte besucht.
Genau. Wir waren Kulturfreundinnen lange Zeit. Genau. Und irgendwann sind wir dann auch Businessfreundinnen geworden. Also wir haben ja, glaube ich, schon immer viel auch über die Arbeit geredet, ne? Und über unsere persönliche Weiterentwicklung, weil wir da, glaube ich, einen ähnlichen Ansatz haben. Also auch Freude daran, dass es neue Herausforderungen gibt und Freude daran, dass nicht immer alles gleich bleibt, sondern man sich auch weiterentwickeln darf. Also manchen Menschen gibt es ja viel Sicherheit, wenn sie wissen, ich unterschreibe jetzt hier für diesen Job und jetzt bin ich die nächsten 40 Jahre hier. Ich glaube, für dich und mich wäre das undenkbar.
Ja, ja, das stimmt. Also ich glaube, das haben wir gemeinsam, diese Neugierde und neue Sachen zu erfahren und sich auszuprobieren und aber auch Verantwortung zu übernehmen und aber auch so ein Gerechtigkeits- oder so ein Kämpfersinn irgendwie, weißt du? Ich glaube, das auch. Und dann war es halt so schön, immer wenn wir uns dann so regelmäßig getroffen haben, wahrscheinlich auch nur so zweimal im Jahr am Anfang, war ja gar nicht so oft. Und dass wir dann einfach so diesen Austausch, und dann hast du gesagt, ich glaube, ich mache jetzt hier mit Finanzen und dann mache ich das und dann das und so. Und dann, ich habe immer erzählt, was so bei mir gerade ansteht oder womit ich mich beschäftige. Und so haben wir uns halt begleitet irgendwie die letzten 10 Jahre und haben gesehen, wie es entstanden ist. Und genau, erzähl du doch nochmal, wie dann dein Weg war. Also weil dieser Ehevertrag hat dich ja auf dieses Thema gebracht, Frauen und Finanzen. Und wie ist das entstanden? Also was waren denn so die nächsten Schritte für dich?
Also wenn man sich mal vor Augen führt, wie wenig die allermeisten Menschen in Deutschland über Finanzen wissen, kann man schon sagen, dass ich innerhalb dieser 6 Wochen tatsächlich zur Finanzexpertin geworden bin. Also ich habe einfach irgendwie jede Woche 2, 3 Bücher zu dem Thema gelesen, habe die ganze Zeit Podcasts dazu gehört, habe mich eben beraten lassen und habe sehr schnell verstanden, wo die Hebel sind, um sich langfristig finanziell abzusichern. Und das war für mich ein ganz großes Aha-Erlebnis, weil ich wie wahrscheinlich die allermeisten Menschen in Deutschland in dem Glauben aufgewachsen bin, dass Sparen gut ist und sicher ist und dass man auf jeden Fall immer sparen muss. Und dass man Geld durch Arbeit verdient. Und da ist aber dann quasi auch Schluss. Also wir müssen arbeiten und jede Arbeitsstunde wird irgendwie vergütet. Und dann müssen wir dieses Geld sparen für später. Und da hört es aber sozusagen auch auf. Also das ist alles, was wir tun können für unsere finanzielle Sicherheit. Dieser ganze Komplex von, was ist passives Einkommen? Also zum Beispiel Einkommen aus Produkten, die man selber entwickelt hat, oder Einkommen aus Mieteinnahmen, weil man sich eine Wohnung gekauft hat und die jetzt vermietet. Oder Einkommen aus einem eigenen Unternehmen, in dem man vielleicht nur noch nur noch gering tätig ist und da einfach ein Umsatz erwirtschaftet wird. Das war mir komplett unbekannt, dieses Konzept. Und ich hatte auch überhaupt keine Berührungspunkte mit dem Thema Investieren, also Aktien und Börse, das war was. Da habe ich immer so einen älteren, etwas untersetzten Mann vor mir gesehen, der sogar im Urlaub so Zigarre rauchend mit so 1000 Zeitungen um sich herum vorm Laptop sitzt und tradet die ganze Zeit. Also das war so mein Bild von Menschen, die mit Aktien handeln.
Und ja, das weiß ich auch noch, als meine Bankfrau mich dann irgendwann mal darauf angesprochen hat, ob ich denn mit investieren oder so Aktien oder irgendwas. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht. Das ist mir total, das finde ich irgendwie nicht gerecht. Also es ist mir zu kapitalistisch.
Aha, ja.
Finde ich total ungerecht.
Ja, das ist tatsächlich eine Sichtweise, auf die ich auch oft stoße. Ja. Wenn ich selber, wenn ich investiere, dann nehme ich anderen was weg und bereichere mich irgendwie damit. Ja,
ja, oder dass es halt total ungerecht ist, dass Leute Geld verdienen, ohne dass sie dafür was machen.
Ja, genau.
Das auch.
Ja, total. Also mit diesem Mindset bin ich auf jeden Fall auch in meiner Familie viel konfrontiert worden. Und genau, aber es schien mir auch einfach viel zu schwierig und viel zu risikobehaftet, in Aktien zu investieren. Also es kam einfach nicht vor in meinem Denken, dass es für mich eine Option sein könnte. Und durch die Beschäftigung mit diesem ganzen Thema habe ich eben gemerkt, doch, das ist absolut eine Option und es wäre sogar sehr ja sinnvoll, das zu machen, denn gerade wenn man geringe Einkommensaussichten hat, muss man ja schauen, dass man das meiste aus seinem Einkommen rausholt. Und deswegen ist es eine total gute Idee, einen Teil auch zu investieren, damit man sich auch ein Stück weit entlastet. Denn wir können ja nicht 100 Stunden pro Woche arbeiten. Das geht ja nicht. Ja? Also selbst ein 40-Stunden-Job habe ich dann sehr schnell gemerkt, weil ich auch immer Praktika gemacht habe während der Semesterferien und dann auch ein Volontariat gemacht habe. Und ich habe gemerkt, so ein 40-Stunden-Job bringt mich vom Energielevel her schon an die Grenzen. Das heißt, es muss noch eine andere Möglichkeit geben, Geld zu verdienen, weil ich einfach durch meine Arbeit nicht genug verdiene, um mich zum Beispiel auch für den Ruhestand abzusichern. Also das habe ich dann irgendwann alles durchgerechnet und fand es total faszinierend, dass man alles einfach mit so einer Zahl versehen kann und dann total klar ist, okay, die Summe brauche ich, bis ich 67 bin, um dann bis ans Lebensende meinen Lebensstandard halten zu können. Und deshalb fand ich super befriedigend, weil es auch so ein bisschen so ein Gegenkonzept ist zu dem, was ich ansonsten so mache. Ja, also wenn man Literaturwissenschaft studiert, ist halt alles immer total schwammig, weil die Argumentation ist möglich, aber die entgegengesetzte Argumentation ist auch möglich. Und mit Finanzen kann man das halt total klar machen. Ja, es gibt da irgendwie eine Zielzahl, die man erreichen muss und dann rechnet man halt aus, okay, was muss ich denn jetzt jeden Monat tun, um zu dieser Zahl zu kommen? Und es wird halt alles total klar und das hat mich fasziniert und ich habe angefangen, mit Leuten darüber zu sprechen und ich habe halt überwiegend Freundinnen, also Frauen in meinem Umfeld und habe gemerkt, dass sich keine einzige von denen für das Thema interessiert, dass sie die gleichen Vorbehalte haben wie ich, das ist zu schwierig, ich kann nicht rechnen, das kostet mich zu viel Zeit oder auch gesagt haben, ja, darum kümmert sich mein Mann oder mein Vater oder wer auch immer. Und dann habe ich gedacht, das ist ja eine riesen verpasste Chance, dass ihr das nicht wisst. Euch entgehen ja diese Möglichkeiten, die ich jetzt für mich entdeckt habe, alleine für meine finanzielle Sicherheit zu sorgen. Ihr macht euch ja, eigentlich sehenden Auges abhängig. Und das wollte ich dann ändern. Habe gedacht, ich möchte, dass keine Frau mehr finanziell abhängig ist von einem Mann, weil ich gemerkt habe, Geld ist in Beziehungen auch ein Machtmittel. Also mein damaliger Partner hat auch manchmal so Sachen zu mir gesagt wie, du solltest mal ein bisschen dankbarer und demütiger sein, dass ich hier den Großteil von allem bezahle. Und solche Sätze treffen einen einfach total und machen einen ganz klein. Und ich wollte nicht, dass sich irgendeine Frau das sagen lassen muss. Und wenn man dieses sogenannte Fuck you Money hat, also Geld, wo man einfach sagen kann, so, ey, ich bin finanziell nicht auf dich angewiesen, ich habe mein eigenes Geld, ich kann gehen, wenn mir das hier nicht mehr passt. Das ist halt was sehr, sehr Kraftvolles. Und dann kann man einfach auch nicht mehr so unter Druck gesetzt werden vom Partner, zum Beispiel mehr Care-Arbeit zu übernehmen, weil man einfach eine ganz andere Verhandlungsbasis hat.
Also hast du so für dich festgestellt, okay, das ist so dein Auftrag?
Irgendwie ja. Also ich habe halt gesehen, wie viel da noch zu tun ist, wie viele Frauen tatsächlich noch in dieser Abhängigkeit leben. Habe mir dann auch Statistiken angeguckt und so weiter und habe gedacht, das geht eigentlich nicht mehr. Also vor allem nicht in dieser Zeit, wo wir ja alle Möglichkeiten haben. Ja. Wir Frauen haben die Möglichkeit zu arbeiten ohne Erlaubnis unseres Mannes. Wir haben die Möglichkeit, eigenes Vermögen aufzubauen. Und es ist also sozusagen rechtlich möglich, es ist technisch möglich. Die meisten Frauen verdienen auch so viel, dass sie zumindest einen kleinen Teil tatsächlich investieren können. Warum wird es nicht gemacht? Also es ist eine Mindset-Frage und dieses Mindset wollte ich ändern.
Und dann? Wie hast du angefangen?
Und dann haben meine Freundinnen Kinder gekriegt und diese Kinder waren alle Mädchen. Bis auf dich, du hast ja auch einen Jungen.
Ja, aber das erste
alle
war
anderen,
auch ein Mädchen.
Das erste
in der
war
Zeit.
Auch ein Mädchen, genau. Und dann habe ich gedacht, wenn diese Mädchen mit Müttern als Vorbilder aufwachsen, die sich nicht um ihre Finanzen kümmern, werden die das genauso machen. Ich möchte denen sagen, diesen kleinen Kindern, ihr könnt das. Ihr könnt euch um euer Taschengeld kümmern und das, was man mit Taschengeld so machen kann, das sind im Grunde die gleichen Konzepte, wie man es auch später dann mit dem Lohn machen kann, ja, also sparen, investieren, das kann man eigentlich mit Taschengeld alles schon lernen und habe darüber geschrieben, das konnte ich ja als Literaturwissenschaftlerin ganz gut, habe angefangen darüber zu schreiben und hatte dann irgendwie sowas wie 30 Seiten Manuskript in der Schublade und habe gedacht, naja, jetzt wo es da ist, kann ich es ja auch mal an eine Literaturagentur schicken.
Daran erinnere ich mich noch auch an die Gespräche, an die Zeit.
Genau, ich glaube, das war sogar während der Corona-Pandemie. Mhm. Und da habe ich dann sehr schnell Rückmeldung bekommen von zwei Agenturen, dass sie sehr interessiert wären, mit mir ein Buch zu machen. Und dieses Buch sollte eben explizit für Mädchen sein, also mit weiblichen Vorbildern in gendergerechter Sprache, damit ganz klar wird, Finanzen sind ein Thema, was Mädchen auch ganz natürlich angeht. Und dann fand sich nach einigen Schleifen auch ein Verlag für dieses Buch. Und so habe ich dann mein erstes Buch geschrieben, Miss Money, was schlaue Mädchen über Geld wissen sollten, das dann 2023 erschienen ist.
Super. Genau. Und was gut ankommt.
Was gut ankommt und darauf basiert letztendlich meine gesamte Selbstständigkeit. Also dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Lesungen machen kann, ob ich nicht Vorträge machen kann, dann nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Dann sind Unternehmen auf mich aufmerksam geworden, die mich jetzt buchen für Mitarbeiterfortbildungen. Und ich habe sozusagen mehrere Standbeine entwickelt, habe jetzt mit dir mein drittes Buch geschrieben. Und verfolge diese Mission aktiv, Frauen zur finanziellen Unabhängigkeit zu verhelfen. Aber für die Idee zum dritten Buch, da bist tatsächlich du verantwortlich.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe mir, wie kam ich eigentlich auf die Idee? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß, dass ich habe ja die Coaching-Ausbildung gemacht, weil mich das einfach interessiert hat, das Coaching. Und habe dann aber gemerkt, ich bleibe bei meinen Bräuten. Und weil da durch die Anproben ja, habe ich ja einfach mitbekommen. Es sind so viele Themen, so viele Herausforderungen, die aufploppen können, nicht müssen, aber können. Und dachte mir, da kann man halt einfach mit Coaching gut helfen. Also warum nicht das Coaching für Bräute? Und dann dachte ich mir, das, ja, will ich natürlich irgendwie verbreiten, weil es kommen ja jetzt nicht Hunderte zu mir ins Atelier, denen ich davon erzählen kann und denen ich helfen kann. Ich muss irgendwie einen Weg finden, das mehr Frauen, mehr Bräuten zur Verfügung zu stellen. Und dann dachte ich so, hey, Magdalena hat ein Buch geschrieben, dann vielleicht ein Buch. Magdalena, du kannst doch Bücher schreiben. Wollen wir nicht ein Buch zusammenschreiben? Kannst nicht, aber du kannst es. Komm, lass es uns zusammenschreiben. Und ich glaube, so fing es dann an. Und jetzt haben wir, glaube ich, also es ist noch nicht da, aber es ist so gut wie fertig. Und ich bin so happy, dass wir das zusammen gemacht haben und dass du da deine Inhalte reinbringst, meine Inhalte reinbringst. Und ich finde, das ist ein Buch. Ich wünsche das einfach, dass das jede Frau liest, bevor sie
Ja.
heiratet.
Am besten
Also,
wäre es, wenn es in jedem Standesamt liegen würde.
ja.
Also wir müssen, glaube ich, an der Stelle auch mal sagen, wie es
Ah ja.
heißt. Es heißt, wer heiratet, muss nicht zu allem Ja sagen. Und wird im Dezember 2025 bei Penguin erscheinen. Genau. Und ist wunderbar illustriert von anderen. Also ganz tolle Zeichnungen haben wir von ihr bekommen. Und ich glaube, uns ist da was sehr Einzigartiges auf dem Buchmarkt in diesem Segment gelungen, weil die Bücher, du kennst sie, glaube ich, besser als ich. Ich habe da nur mal so ein bisschen recherchiert. Die Bücher, die es zum Thema Hochzeit gibt, sind eigentlich sowas wie Wedding Planner als Buch. Also ganz viele Checklisten, woran muss man denken, wann schreibt man die Einladung, was sind die verschiedenen Dresscodes, die es so gibt. Und dann gibt es noch so eine andere Kategorie Bücher, nämlich die mit lustigen Anekdoten von
Ja.
Hochzeiten.
Ja.
Und das war es eigentlich, oder? Gibt es noch mehr?
Ja.
Dann gibt es noch Hochzeitszeitschriften, in denen es auch viel einfach um den Konsum rund um die Hochzeit geht. Also, wo kriege ich die Torte her? Wo kriege ich das Kleid her? Und so weiter.
Genau, aber wir haben ja versucht, wir wollten ja so ein bisschen dahinter, wir wollten ja so ein bisschen diesen Blick dahinter, also so ein bisschen tiefer gehen, also eigentlich eher so diese Frage, so ins Gespräch kommen, nachdenken. Was mache ich denn da? Also es ist ja gar nicht, dass wir gegen Hochzeiten sind oder gegen heiraten. Wir sind mittlerweile, wir sind beide verheiratet.
Richtig.
Glücklich. Und darum geht es gar nicht. Aber es geht trotzdem halt, wenn Unsicherheiten sind oder wenn Herausforderungen sind, wie gehe ich damit um? Und dafür eine Lösung zu finden.
Genau, und du deckst da sozusagen den ganzen emotionalen Teil ab.
Ja.
Also was ist, wenn ich, wenn meine Familie erwartet, dass ich Person XY einladen soll, ich die aber gar nicht einladen möchte? Oder was ist, wenn sich meine Eltern nicht mehr verstehen, weil sie sind geschieden und ich möchte sie aber beide auf meiner Hochzeit haben? Wie verhält es sich mit interkulturellen Konflikten? Oder wie, was ist, wenn ich mich so bei dem Gedanken, ein Brautkleid zu tragen, nicht so richtig wohlfühle, aus welchen Gründen auch immer, weil ich vielleicht Probleme mit meinem Körper habe oder weil ich mich einfach nicht sehe in so einem weißen Tüllkleid? Das sind so deine Themen und da kommst du mit ganz tollen Fragen und ganz tollen Coaching-Tools um die Ecke, um der
Ja.
Leserin dabei zu helfen. Denn wir, also wir haben eben versucht, aus deiner Coaching-Praxis ja Fälle auszusuchen, mit denen sich möglichst viele Menschen identifizieren
Genau.
können. Und von mir kommt der ganze Finanzteil. Also was sind denn so die Finanzthemen, über die man mal sprechen sollte, bevor man heiratet, was bedeutet es überhaupt, finanziell und rechtlich zu heiraten? Und es ist, also ich glaube, ganz, ganz viele Paare sprechen da nicht drüber, weil sie gar nicht wissen, dass sich etwas ändert, finanziell und rechtlich.
Ja, vor allem, wir haben ja
Und
alle einen Ehevertrag. Wir wissen es ja nicht.
richtig, genau. Wir
Wir
unterschreiben
unterschreiben ja
im
alle
Grunde
einen.
alle beim Standesamt einen Ehevertrag.
Ja.
Und trotzdem ist dieses Thema Ehevertrag immer noch so negativ besetzt. Und das muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Also ein Ehevertrag ist nicht per se ein schlimmes Dokument oder ein Misstrauensvotum, sondern das kann im Gegenteil eben sehr, sehr nützlich sein, um individuelle Vereinbarungen für die Ehe zu treffen. Also jedes Paar lebt ja anders zusammen. Aber das Eherecht, was jetzt existiert, Das stammt einfach noch von Bismarck. Und
Echt so alt?
so alt ist es. Und ja, so leben wir ja heute gar nicht mehr zusammen. Also es gibt ja viele verschiedene Ausprägungen, wie so eine Ehe dann tatsächlich im Alltag gestaltet wird. Und das, dem kann man eben mit einem Ehevertrag gerecht werden. Und
Das
das
ist ja
ist so
super.
ein Teil dieses Buches auf jeden Fall.
Ja, lass uns doch noch mal eine Folge aufnehmen zum Thema Ehevertrag. Das war
Super
einfach mal so,
gerne.
dass wir mal so einen Einblick geben. Ich glaube, jetzt haben wir
Gerne.
ganz schön umrissen oder erzählt oder mitgenommen, wie es sozusagen zu dem Buch kam. Und auch, ich glaube auch schon, dass man merkt, dass es uns einfach am Herzen liegt, dieses Wissen weiterzugeben. Und ich bin total gespannt, wie das angenommen wird. Wirklich. Also ich freue mich so darauf und bin so neugierig. Und ich glaube, ja, da können sich noch tolle Sachen irgendwie daraus ergeben.
Ja, ich freue mich auch besonders darauf, dann mit unseren Leserinnen in Kontakt zu kommen und hoffe,
Ja.
dass wir die ein oder andere gemeinsame Veranstaltung haben werden, wo wir zusammen aus dem Buch lesen und dann einfach Fragen beantworten, mit Leuten ins Gespräch kommen und hoffentlich ganz viele tolle Hochzeitsgeschichten auch hören.
Ja, bestimmt, bestimmt, bestimmt. Ach, das wird super.
Ja, ich freue mich.
Supi. Dann, Magdalena, danke für die Zeit und wir verabreden uns nochmal für ein Gespräch und sprechen über Ehevertrag.
Das machen wir. Ich
So
danke
machen
dir
wir.
auch. Bis bald.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.